Schwangere Frauen kennen nur ein Thema. Das ist klar. Mit dem ersten Kind verändert sich das ganze Leben. Zwischen Hoffen und Bangen suchen sie den Austausch mit anderen. Miriam ist wahrscheinlich nicht älter als unsere Konfirmandinnen, um die 14 Jahre alt, schwanger und unverheiratet, ungeplant, ohne Sicherheiten. Die Leute reden im Dorf über sie. Miriam, oder wie wir den Namen eingedeutscht haben, Maria, braucht dringend einen Austausch. Wir haben es gerade gehört im Evangelium, sie eilt zum Geburtsvorbereitungskurs im Jahre Null. Sie trifft sich mit ihrer verwandten Freundin zum Geburtsvorbereitungskurs. Elisabeth ist auch schwanger. Wunderbar, das war gar nicht so einfach bei denen. Und da haben sie eine Zeit, 3 Monate lang miteinander Seelsorge, Zeit, um mit der Situation umgehen zu können. Elisabeth spricht ihr gut zu und sagt: Gesegnet bist du unter den Frauen, herausgehoben. Aufgrund auch dieser Bibelstellen wird Maria bis heute verehrt von Christen weltweit. Die Stangengrüner Kirche heißt Marienkirche. Ja, Maria wird von manchen vergöttert. Sie soll sündfrei in den Himmel gefahren sein. Das ist uns Evangelien etwas fremd, ganz vorsichtig ausgedrückt. So fremd, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten. Maria wird fürs Krippenspiel eingespannt und sie hockt bei uns still im Schwibbogen. Aber damit ist dann auch gut. Wir wollen ins Evangelium schauen, wer Maria biblisch für uns ist. Maria, mal sehen. M, damit beginnt es mit dem M, das erste Magnifikat. Magnifikat, das ein menschlich-mütterliches Meisterwerk. Das Magnifikat hat seinen Namen aus der lateinischen Bibel, der Vulgata. Die Bibel, die 1000 Jahre von allen gelesen wurde. Da beginnt dieses Lied im zweiten Teil des Evangeliums: Magnificat anima mea dominum. Magnificat, so heißt dieses Lied. Maria kannte das Alte Testament sehr gut, die Psalmen hat sie geliebt. Darum ist auch dieses Lied durchdrungen mit biblischen Verweisen. Dieses Lied erinnert an die prophetischen Frauen des Alten Testaments, an Deborah und Miriam, vor allem auch an Hannah. Hannah, 1. Samuel 2, hat auch so ein Lobpreislied, ein Gebet. Denn auch sie hat eine gottgewirkte Geburt, den Samuel gehabt, hat Gott gelobt. Ein herrlicher Psalm, dieses Magnifikat, ein Gebet, das bis heute von Millionen Christen fast täglich gebetet wird, von unzähligen Künstlern vertont wird. Ich habe gestern Abend noch im Auto gehört, die Version von Albert Frey. Nach Dietrich Bonhoeffer ist dieses Lied das älteste Adventslied, aber zugleich auch das leidenschaftlichste und das revolutionärste. Wir hören hier nicht die zarte, sanfte, verträumte Maria im Magnifikat. Das war das Erste. Es geht weiter: Maria mit A und mit R. Maria, arm und reich. A und R, arm und reich. Gott übt Gewalt mit seinem Arm, so singt sie, und zerstreut die hochmütig sind. Gott stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Es ist ein hartes Lied. Ein begeistertes Lied von der Ohnmacht der Menschen, von der Gewalt Gottes, von dem Umsturz von Revolution, von der Neuordnung der irdischen Verhältnisse. Manche würden vielleicht sagen: Maria, das ist populistisch. Manche würden sagen: ja, das brauchen wir. Thomas Münzer zum Beispiel, Luthers Gegner, hat die Bauernkriege mit diesen Versen angezettelt. Befreiungstheologen in Lateinamerika haben Gesellschaftskritik mit diesen Versen geübt. Für die Stimme der Armen. Sie wollen zur Befreiung beitragen der Unterdrückten. Menschen haben dieses Magnifikat immer als politisches Programm missverstanden, als Ideologie. Ja, sicher brauchen wir das. dass den Armen geholfen wird. Ich sehne mich danach. Aber Maria betet es als ein Handeln Gottes allein, als ein heilsgeschichtliches Handeln. Denn alles, was sie betet, das sind alles schon Dinge, die in dem Psalm stehen. Verheißungen. Gottes Macht zeigt sich und auch Gottes Barmherzigkeit. Denn die Barmherzigkeit rahmt diese harten politischen Verse. Gottes Macht und seine Barmherzigkeit zeigen sich im Kind, in Jesus Christus in der Krippe. Der kommt in dem Lied gar nicht ausdrücklich vor, aber ist doch die ganze Zeit gemeint. Denn der Thron Gottes in der Welt ist nicht auf menschlichen Thronen, sondern in den menschlichen Abgründen und Tiefen. Gott ist nicht einer immer höher, immer schneller, immer weiter und besser, sondern immer tiefer hinab. Das ist seine Karriereleiter. Unscheinbar, selbstvergessen, unansehlich, wehrlos, gewaltlos. In ein paar Tagen feiern wir das, Weihnachten. Da werden Verhältnisse umgestürzt. Der Arme wird reich. Der Reiche wird arm. Wie denken wir angesichts der Krippe künftig über hoch und niedrig in unserem Leben? Es gibt diese großen, gewaltigen Herrscher in unserer Welt. Auf die können wir gut schimpfen. Es gibt wenige davon. Umso mehr gibt es kleine Herrscher und Gewaltige. Jeder von uns lebt mit solchen zusammen, die man hoch nennt oder niedrig nennt. Kleine Herrscher in unserem Alltag. Jeder kennt jemanden, der niedriger ist als er. Sei es vom Ansehen, vom Beruf oder von der Gesundheit. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man merkt, anderen geht es noch schlechter. Dieses Gefühl ist Sünde. Darum gilt es, alle Ehre, allen Hochmut, alles Ansehen an der Krippe abzulegen, niederzulegen. Orientiere dich an dem, der niedriger ist als du. Dort, so begegnet dir Gott. Gott liebt es, dort zu sein. Er tut dort Wunder, wo man es am wenigsten erwartet. Wo der Verstand sich entrüstet, wo das fromme Herz eigentlich draußen bleiben will. Gott kommt in die Niedrigkeit. Wo wir in unserem Leben an einen Punkt geraten, wo wir uns schämen, vor anderen Menschen, vielleicht vor Gott oder vor uns selber, wo wir uns so fern von Gott fühlen wie nie zuvor, dort ist er uns am nächsten. Nicht, dass er Sünde gut heißt, aber er ist der Heiland, der Retter. Das ist unglaublich. Arm und reich, A und R wird andersrum. Die Krippe stürzt alles um. Maria, innen steht das I. Maria, das I wie innigst. Innigst. Maria hat das innigste Verhältnis zu Jesus, was man sich vorstellen kann. Sie ist uns Vorbild zu vertrauen auf Gott. Maria weiß wie kein anderer Mensch, was Advent heißt, was es heißt, auf Jesus zu warten. Interessant, sie wartet anders als wir alle. Sie wartet auf Jesus als seine Mutter. Alle unter uns, die Mütter sind, die wissen, was es heißt, was man für eine Beziehung zum Kind aufbaut, schon im Mutterleib, dann bei der Geburt, was da für eine auch unsichtbare Nabelschnur ein Leben lang bleibt. Innigst, intim, intensiv, eine Beziehung, die die ganze Identität prägt. Maria erfährt das am eigenen Leib. Sie spricht, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und Jesus, der ist noch lange nicht geboren. Er ist noch ein kleiner Embryo, vielleicht so groß, nicht mal, vielleicht 5 Zentimeter. Und sie haut so ein Lied raus, so ein Gebet, so eine Zuversicht, als wäre alles schon vorbei. Später steht sie inbrünstig am Kreuz voller Schmerz und Trauer und weint um ihren Sohn, um den Retter der Welt. Danach gehört sie nach der Apostelgeschichte 1 zur ersten Gemeinde in Jerusalem. Maria vertraut von Anfang bis Ende Gott. Sie ist ein ganz normales Mädchen, viel jünger als die meisten von uns, aber sie hat ein Gottvertrauen. Bin ich Maria? Ich? Maria? Keiner von uns ist Maria im leiblichen Sinne. Das ist nur sie. Aber die Kirchenväter sprechen von der Gottesgeburt in jedem Menschen. Angelus Silesius sagt zum Beispiel, wär Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du wärst ewiglich verloren. 1000-mal in Bethlehem geboren, aber nicht in dir. Gottes Geburt in mir, ich, so ähnlich wie Maria. Was heißt das? Wie geht das? Der Immanuel, Gott mit uns, er nimmt Wohnung in Maria. Und sie ist uns darin Vorbild, dass Jesus auch in unser Leben kommen will, auch unser Regisseur sein will, mit einer intensiven Beziehung. Auch Maria hat das nicht alles sofort verstanden, was da passiert ist, was der Engel zu ihr gesagt hat. Aber sie ist offen für Gottes Idee. Er hat Pläne für Maria, er hat Pläne für dich und für mich. Kann ich das hören? Kann ich innehalten? Kann ich darauf vertrauen? Ich frage mich, ich frage uns, was könnten wir alles gebären, wenn wir uns von Gott inspirieren, vom Heiligen Geist inspirieren lassen, von Gott befruchten lassen, wenn wir bereit sind, Mütter zu sein, eine Mutter von Menschen, eine Mutter von Ideen und von Projekten, Mutter von Jesus Christus. Was könnte passieren? Intensiv könnten wir Geburtsvorbereitungskurse in der Gemeinde erleben, in Bibelkreisen, in Hauskreisen. Wir sagen ja manchmal, damit muss ich noch mal ein bisschen schwanger gehen, mit bestimmten Dingen, Entscheidungen. Genauso ist es. Bin ich Mutter von Menschen, von Projekten, Mutter von Jesus Christus. Vertrauen so wie Maria, selbst Maria sein. Und das letzte, Maria, A wie anbeten. Sollen wir Maria anbeten? Als sich die Frauen zum Geburtsvorbereitungskurs treffen, da hüpft der Embryo Johannes in Elisabeths Bauch, weil er spürt, dass Jesus als Embryo in Marias Bauch ihm entgegenkommt. Eine atemberaubende Geschichte, dass Kinder schon im Mutterleib empfänglich für so etwas sind, schon irgendwie eine Form von Glauben haben. Und dann sagt Elisabeth, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und Maria streitet das gar nicht ab. Sie sagt dann selber, siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Mich werden selig preisen. Wer macht das von uns? Maria selig preisen. Preist du Maria selig? Es ist ein biblischer Auftrag, eine Aufforderung. Die Katholiken machen das, ja? Wir haben einen guten Katholiken noch unter uns. Was heißt es, Maria selig zu preisen? Ich würde sagen, das Wunder, das an ihr geschah, anbeten, Jesus Christus. Magnificat anima mea dominum. So beginnt es. Magnificat von Magnus groß machen. Groß machen soll meine Seele dich, o Herr. Meine Seele soll dich erheben. Groß machen, Magnificat. Maria macht Gott groß. Darum wird sie selig gepriesen. Sie macht sich selber niedrig, sie macht sich abhängig von ihm und singt dann dieses Lied, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen, er hat große Dinge an mir getan. Sie will nichts vor Gott gelten oder sein wollen. Das ist Ausdruck des Glaubens. Dieser Umsturz von Arm und Reich, den hat sie schon selber in sich als Person. Sie selber ist niedrig und Gott ist groß. Dadurch wird sie angesehen, dadurch bekommt sie Anerkennung. Darum wird man von ihr reden. Nicht, dass sie angehimmelt wird, sondern dass wir gemeinsam mit ihr Gott anhimmeln in Jesus Christus. Sie weist uns diesen Weg. Wir sollen sie nicht anhimmeln, die Maria, aber sie bleibt bis heute die Mutter Jesu. Das können wir uns, also wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Ohne Maria gibt es kein Weihnachten. Ohne Maria gibt es keine Geburt Jesu. Sie ist die Gottesmutter, die Gottesgebärerin, hat ein frühes Konzil in Ephesus 431 festgelegt. Maria ist die Gottesgebärerin. Jesus, der sah so aus wie Maria. Sie trägt ihre Gesichtszüge. Sie hat ihn erzogen. Sie hat ihm die Windeln gewechselt. Wie stark hat sie ihn auch geprägt. Maria bleibt die Mutter. Bernhard von Clairvaux, er sagt, es freut sich jeder Sohn umso mehr, wenn seine Mutter geachtet und geehrt wird. So freut sich vielleicht auch Jesus, wenn seine Mutter, Maria, wertgeschätzt und geachtet wird. Und so hat Maria ihren Platz in unserem Glauben. M, wie das meisterliche Magnifikat, das Lied. A und R, der Umsturz von Arm und Reich. I, wie das innigste Gottvertrauen, diese Beziehung, ganz innig in mir. Und A, nicht an Maria anbeten, aber mit ihr Gott loben und anerkennen. Sie ist und bleibt die Mutter. Das Kreuz ist für uns ein super wichtiges Symbol. Das haben wir überall. Trotzdem beten wir nicht das Kreuz an, sondern den Gekreuzigten. Genauso ist Maria eine super wichtige Person. Sie ist ein sehr wichtiges Symbol. Wir beten nicht Maria an, sondern Gott, der in ihr und durch sie Mensch wird. Als erstes in ihr geboren wird und dann auch in uns. Amen.